am Ende eines Jahres, am Anfang eines neuen Jahres, ich weiß nicht, wie es dir geht, fasst man viele Vorsätze, die man dann doch nicht einhält. Insofern habe ich das Vorsätzefassen aufgegeben, fasse keine Vorsätze mehr, bin dadurch befreit. Ja. Ich will nicht abnehmen und ich will auch nicht, was weiß ich, Fitness und, also es funktioniert alles nicht. Aber ich habe mich gefragt, was wir als Gemeinde sollen. Das ist natürlich eine Frage, die ich mich gerade so an so einem Übergangspunkt von einem Jahr zum anderen immer wieder frage. Und ich denke, das, was mir ganz wichtig wird, ist, dass wir als Gemeinde einen Auftrag haben, gesellschaftlich relevant zu sein. Ich glaube, wir haben einen Auftrag als Gemeinde, in diese Stadt und auch in dieses Land hinaus zu wirken und ein Zeichen zu setzen. Ich glaube nicht, dass wir um uns selber da sind. Ich glaube, Gott hat uns einen Auftrag gegeben, zu ermutigen, zu korrigieren, zu trösten, Vorbild zu sein. So, und wenn ich jetzt in unsere Runde gucke und die vielen Themen, die jetzt noch wichtig sind, dann denke ich mir, ja, wir sind schwach. Wie soll das durch uns geschehen? Wie soll Gott durch uns in irgendeiner Weise irgendetwas Sinnvolles tun? Kann ich das überhaupt glauben? Kann ich das überhaupt erwarten? Ich schaue an mir runter und denke mir, ja, ich habe auch nur begrenzte Kraft, begrenzte Zeit. Wie soll das Gott schaffen? Aber es lässt mich nicht los. Und ich habe tatsächlich Glauben dafür. Ich denke, Gott will und wird uns gebrauchen, in dieser Stadt und in diesem Land einen wesentlichen Einfluss auszuüben. Und ich wünschte mir, in dir würde dieser Glaube auch groß werden. Diese Erwartung, dieses Begehren, diese Sehnsucht, dass du sagst, ja Herr, ich will dabei sein. Es gibt ja Gemeinden mit unterschiedlichen Aufträgen. Es gibt eine Gemeinde zum Beispiel in Toronto, die hatte den Auftrag, uns die Vaterliebe Gottes neu deutlich zu machen. Das ist ein spezieller Auftrag, eine totale Einseitigkeit, aber es war wichtig. Es gab eine Gemeinde in Pensacola, die hatte uns die Heiligkeit Gottes vor Augen gemalt, auch ein spezieller Auftrag. Wir schöpfen aus all diesen Quellen. Und wir als Gemeinde haben einen besonderen Auftrag und dieser besondere Auftrag ist, wir haben einen Auftrag in diese Gesellschaft hinein, einen Einfluss auszuüben. Und ich denke, das ist dringend nötig. Ich denke, wir kommen gar nicht zu spät, wenn wir um die Ecke kommen, kommen wir gar nicht zu spät. Es ist dringend nötig, dass Gemeinden und dass wir als Gemeinde aufstehen in diesem Land und sagen, hier ist Christus. Das bedeutet es, Jesus nachzufolgen. Und dann habe ich natürlich drüber nachgedacht und gebetet und gerungen. Gesagt, Herr, welches Wort ist für diesen Sonntagmorgen, den 4. Januar, relevant? Und dann kam das erste Wort zu mir im Johannes 13, Vers 34 und 35. Da sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und ich hatte Schwierigkeiten mit diesem Wort, habe die Bibel wieder zugeschlagen und hab gedacht, ach, gibt's nicht was Relevanteres zu sagen? Hast du nicht irgendwie was wirklich Neues für uns? So. Wobei er ja sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Ja, ist offensichtlich immer wieder neu für uns. Und dann habe ich meine Bibel wieder aufgeschlagen. Und dann stand drin, wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das, was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. In der Bruderliebe seid herzlich und so weiter und so weiter. Dann habe ich gesagt, okay, offensichtlich ist das, was du uns heute sagen willst. Ist das, was die Grundlage sein kann für diese gesellschaftliche Relevanz. Ein neues Gebot befehle ich euch. Ich möchte euch mal was ganz was anderes sagen, sagt Jesus. Liebt einander. Lieb nicht deinen Nächsten, lieb nicht deinen Feind, sondern liebt einander. Ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Nehmt euch an mir ein Beispiel, wie ich es gemacht habe. Das ist die Qualität von Liebe, die ich unter euch sehen möchte. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich möchte mal fast sagen, nur daran werden die Leute wirklich erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir deutlich geworden, das ist vielleicht die größte Krankheit unter uns Christen, dass wir eben nicht einander lieben. Das ist vielleicht das größte Problem, das wir haben, dass wir in diesem Punkt resistent sind gegen Veränderung, dass wir diesen Befehl Jesu gar nicht hören, dass wir sagen, Jesus, red nur du, ja. Jetzt hast du auch noch was zu sagen, das macht auch noch neu dahinter, dass wir kurz mal aufmerken. Aber im Grunde ist uns das, was du da sagst, total egal. Wir wollen es nicht tun, wir werden es nicht tun, wir tun es nicht. Und es ist nirgendwo als unter Christen so schmerzlich, wenn da Streit ist, wenn da Eifersucht ist, wenn da Unwahrheit ist, wenn da vergiftete Situationen sind, wenn der Ehrgeiz ist, wenn da alles möglich ist, aber keine Liebe. Liebt einander. Daran werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Es gibt ja im Augenblick einen großen Streit in Deutschland am Erkennen von Glaubenszugehörigkeit. Ja. So ein Stück Stoff macht einen großen Wirbel. Jetzt ist auch schon noch unser Bundespräsident in Misskredit geraten, weil er was gesagt hat. Ich habe es gar nicht gehört. Ich verstehe die Aufregung gar nicht. Ich habe nur eine Rechtfertigung von ihm gelesen, wo er gesagt hat, was ich eigentlich sagen wollte oder was ich gesagt habe, ist, dass man an der Kleidung nicht erkennt, ob jemand Christ ist. Nicht am Kreuz nicht, nicht an der Kippa nicht, nicht am Kopftuch nicht. Nicht an der Robe nicht, nicht am Kollarhemd nicht, sondern an der Liebe, die wir zueinander haben. Daran sollten wir gemessen werden. Und es ist tatsächlich so, es fliegt den Deutschen ihr Christsein davon, weil es hohl ist, weil es leer ist, weil es eine Form ist, weil es sowieso niemandem irgendetwas bedeutet. Und ich finde es total heuchlerisch, wenn die Leute über dieses Kopftuch herziehen. Ich verstehe die Aufregung gar nicht. Verstehe überhaupt nicht die Aufregung. In Franken ist es besonders schlimm, ja? Der Franke ist kirchlich, aber nicht fromm, sodass, wenn du ihm irgendwas über die Kirche sagst, springt er dir ins Gesicht. Bedeutet ihm gar nichts, Kirche. Er redet im nächsten Augenblick über den Pfarrer und über Kirche. Genauso abfällig. Aber sobald du irgendwie an der Kirche kratzt, ja, dann hast du ein großes Problem. Bedeutet ihm aber im Grunde gar nichts. Aber das ist irgendwie Kirche. Und wozu ich glaube, wozu wir hinkommen müssen, ist, dass ich mich frage, ohne dass ich auf irgendwelche Leute schaue, habe ich diese Liebe zu meinem Bruder, zu meiner Schwester, zu meiner Ehefrau, zu meinem Ehemann, zu meinen Kindern, so wie Jesus geliebt hat, habe ich diese Liebe? Und wenn nicht, warum nicht? Warum nicht? Kleider und äußere Formen retten uns nicht. Kleider und äußere Formen bringen auch keine gesellschaftliche Relevanz. Was gesellschaftliche Relevanz bringt, was eine unglaubliche Ausstrahlung hat in dieser Finsternis, ist diese Liebe, die du haben solltest. haben könntest, zum Teil schon hast. Was wirklich einen Unterschied macht, was auch im Leben von Jesus überhaupt nicht wegdiskutiert werden kann. Wenn du mit Leuten über Jesus sprichst, kannst du darüber reden, ob er wirklich diese Wunder gemacht hat, ob er wirklich auf dem Wasser gelaufen ist, ob er wirklich, aber was die Leute überhaupt nicht wegdiskutieren können, ist diese Liebe, die er gehabt hat. Da sind sich alle einig. Das ist eine der wesentlichen Merkmale von Jesus, dass er diese Liebe gehabt hat zu den Menschen. Seht, welche Liebe er hat. Das wird immer wieder gesagt, es wird immer wieder deutlich. Ich will nochmal auf die Muslime zurückkommen, die in unserem Land leben. Muslime haben die Schnauze voll von Christen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch die Schnauze voll von Christen. Muslime respektieren Menschen, die Jesus nachfolgen. Und wie soll ein Mensch mit oder ohne Kopftuch etwas von Jesus erfahren, wenn du ihn ablehnst? Wenn du ihn hasst, bloß weil er ein Kopftuch trägt, bloß weil er Muslim ist, bloß weil er einer jüdisch-christlichen Sekte entspringt? Warum? Wie soll er die Liebe Jesu erfahren? Soll er überhaupt etwas von Jesus erfahren? Und wisst ihr, dass du weißt, wer Jesus ist? Dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Retter der Welt. Das hast du nicht aus dir selbst. Das konntest du dir nicht ausdenken. Dass du das sehen darfst, ist eine Offenbarung vom Vater durch den Heiligen Geist. Ein Geschenk, eine Gnade, das hast du nicht von dir selbst. Kein Mensch kann das von sich aus erkennen. Es muss ihm der Vater zeigen. Es ist total richtig und wir wollen das überhaupt nicht kleinreden, auch nicht den Radikalismus und Islamismus und diese ganzen Sachen, die will ich überhaupt nicht wegwischen, überhaupt nicht kleinreden. Aber die meisten Menschen, die uns da in der Straßenbahn begegnen, sind keine radikalen Menschen, sondern das sind Muttis und Vatis mit ihren Problemen, die aus einer bestimmten Tradition kommen. Und jetzt eine Erfahrung mit Christen machen. Und welche Erfahrung machen sie? Ja, ich würde dir am liebsten den Kopf so runterreißen, du. Ja. Genauso würde das Jesus machen. Wenn Jesus in die Straßenbahn ginge, dann würde er zunächst einmal allen muslimischen Frauen die Kopftücher runterreißen. Ja, so würde das Jesus machen. Deswegen dürfen wir das auch so machen, weil daran werden die Muslime die Liebe Jesu erkennen. Im Übrigen hat ein Muslim, der hat eine größere Offenbarung von Jesus als mancher Nürnberger. Er hält ihn mindestens für einen Propheten, ja, mindestens für einen ganz wichtigen Menschen, mindestens für einen, für den es total interessant ist zu hören, was der sagt. Mindestens wird ein Muslim zornig, wenn du über Jesus herziehst. Mindestens das wird nicht jeder Nürnberger. Der trägt auch kein Kopftuch im Übrigen, ja. Wenn wir keine Liebe unter uns haben, dann sind wir nicht gesellschaftlich relevant. Dann können wir das, was wir hier veranstalten, einpacken. Das ist sinnlos. Sinnlos. Johannes versteigt sich sogar noch in folgenden Worten. Ich sage euch das hier, ich lese euch das vor. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Da kannst du noch Amen sagen, ja? Halleluja. Wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Das ist der Vers 8. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Wer nicht liebt, ist auf einem religiösen Trip. Wer nicht liebt, hat von Gott nichts begriffen. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünde zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat nie jemand gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Aber mir ist im Augenblick wichtig dieser Punkt: Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Der Frage nachgehend, warum lieben wir nicht, bin ich auf dieses eine von den beiden Grundproblemen gestoßen, die ich euch schon gesagt habe. Das eine Problem ist Angst. Das hat mehr mit Wahrheit korrespondiert, mehr mit Wahrheit. Das andere Problem ist Leere. Du liebst nicht, weil du leer bist. Und es ist so, bei einem Vakuum ist die Flussrichtung nicht von dem Gefäß weg, sondern zum Gefäß hin. Das heißt, im Grunde ist das kein Problem, diese Leere. Wie kann ich meine Frau lieben? Wie kann ich meinen Mann lieben? Wo der doch so schlimm zu mir gewesen ist. Wo nehme ich es denn her? Das ist das Grundproblem. Und das ist das Problem, was uns immer wieder auch davon abhält zu lieben, weil wir sagen, wir können es uns gar nicht leisten zu lieben. Ich kann mir das gar nicht leisten, auf meine Frau zuzugehen, auf meinen Mann zuzugehen, auf meine Kinder zuzugehen, auf den Menschen, der mir neben mir sitzt in der Kirchenbank, geschweige denn auf den muslimischen Mann, die muslimische Frau in der Straßenbahn oder wo ich sie treffe. Ich kann mir das gar nicht leisten, hinzugehen und sie zu lieben. Weil ich habe ja selber nichts. Ich weiß ja selbst nicht, wie ich meinen großen Mangel füllen kann. Ich versuche es mit allen möglichen Dingen. Ich fress ja schon und saufe und schaue mir Krimis an und arbeite wie ein Verrückter und häufe Geld an und versuche in irgendeiner Weise diese Leere zu füllen, aber sie stillt sich nicht. Ich trinke und trinke und trinke und saufe und fresse und hure und es füllt sich gar nichts, es bleibt leer. Diese Leere in dir. Jesus hat keine Angst. Keine Angst vor einem Moslem. Glaubst du nicht, dass der Heilige Geist stark wirken kann auf so einen Mann, der sowieso schon offen ist dafür? So eine Frau? Ich habe starke Dinge erlebt, als ich mit Muslimen gebetet habe. Da ist richtig der Heilige Geist geflossen. Die haben sich nicht gleich bekehrt, aber sie haben Liebe erlebt, von der sie sich fragen müssen, wo kommt die denn her? Ja, was war denn das? Was sind denn das für Vibrations? Die kenne ich ja gar nicht. Ja, wo kommt denn das plötzlich her? Und dann kannst du sagen, das kommt von Jesus. Das kommt nicht von mir, das kommt von Jesus. Ich habe das nicht, ich kann da auch mir jetzt gar nichts drauf einbilden. Das ist nicht von mir. Ja, ich von meiner Natur her lehne dich ab, weil ich alles Fremde ablehne. Weil mir alles Fremde fremd ist und ich alle Fremden suspekt finde und die da mit Flugzeugen in Hochhäuser fliegen, die finde ich sowieso ganz suspekt, also die lehne ich grundsätzlich ab. Also, es ist Jesus. Jesus. Denn Johannes sagt, die Grundlage dieser Liebe, die wir haben, ist, dass er uns zuerst geliebt hat. Und im Grunde geht es wirklich darum, dass du abrüstest und sagst, Herr Jesus, gib mir zu trinken. Gib mir zu trinken. Denn wenn du aus dieser Quelle die ich, Jesus, bin, trinken würdest, würdest du nie mehr Durst haben und es würde eine Umkehr der Fließrichtung geben. Hast du schon gelesen? Die Fließrichtung kehrt sich um. Nicht zu dir hin. Diese Quelle ist nicht ein Loch in dir, die zur Hölle fließt, bis zur Hölle reicht, sondern es ist eine Quelle in dir, die aus dir herausfließt, Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen hin, Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen hin, Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen hin, Ströme lebendigen Wassers zu deiner Frau hin, Ströme lebendigen Wassers zu deinem Mann hin, Ströme lebendigen Wassers zu deinem Bruder und deiner Schwester hin, Ströme lebendigen Wassers. Ich habe einen Anruf bekommen, gerade vor einem Tag. Da rief mich jemand an und wollte irgendwas wissen. Hat mich nicht erreicht, hat meine Frau erreicht. Meine Frau hat mir gesagt, der und der hat angerufen. Meine erste Reaktion war, das ist ein Idiot, dass der mich jetzt anruft. Ja, der soll mir gestohlen bleiben. Ich kann diesen Menschen nicht leiden. Hau ab, ich will von dir nichts hören. Und dann hat meine Frau gesagt, aber der hat Leid, der hat Not. Das und das ist ihm passiert. Da habe ich mich noch fast gefreut, dass ihm das passiert ist. Mehr! Dann hat Gott zu mir gesagt, Moment, was machst du da? Dieser Mann hat mir was weggenommen, der hat mich bestohlen, der hat mich beraubt, der hat mich missachtet, der hat mir jetzt materiell nicht geschädigt, aber immateriell meinen Stolz gekränkt. Wo soll ich es denn hernehmen, um ihn zu lieben? Wie soll ich das machen, Jesus? Hab doch nichts. Möchte doch selbst geehrt, geliebt, gestreichelt, wohlgetan werden. Braucht doch mehr. Mehr in diese Richtung, ja? Kommen die Leute mit den Torten, ja, mehr, mehr. Bitte. Immer mehr. Dann habe ich mich gedemütigt. Gott hat durch meine Frau gesprochen, hat gesagt, Gottfried, das, was du jetzt da tust, ist Sünde. Wobei meine Frau und Gott recht hatte. Aus zwei oder drei Munde sei es bestätigt. Ja. Ja, dann habe ich mich gedemütigt und habe gesagt, Herr, schenk mir Liebe. Es ist doch wurscht, was er für Fehler gemacht hat. Es ist doch eigentlich auch egal, was er an mir gesündigt hat. Jetzt geht es ihm schlecht. Er hat große Not. Herr, erbarm dich über ihn. Segne ihn. Ja, aber ich habe es doch gleich gewusst, dass das so enden wird. Ja, natürlich hast du das gleich gewusst, sagt Gott zu mir. Ja, ist gut, ja, habe ich dir gezeigt, jetzt Offenbarung von mir. Kannst ja auch nichts darauf einbilden, dass du es gleich gewusst hast. Jetzt ist es so gekommen, ja, und das machen wir jetzt. Ja, der Vater vom verlorenen Sohn hat es auch gleich gewusst, wo das alles hinführt. Der ist auch nicht gestern geboren gewesen. Dann stand er trotzdem an der Tür und hat gewartet, bis der Sohn kommt. Und als er dann kam, hat er nicht gesagt, Sohn, das habe ich dir gleich gesagt, dass das passiert, du Trottel, du. Er hat ihn angenommen, hat ihn geküsst, hat ihn eingeladen, hat ihn geliebt. Warum? Weil dieser Mann, dieser Vater etwas hatte. Und was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Was hast du? Ich wurde vor zwei Tagen angerufen. Herr Clausen, wir müssen sofort zu mir kommen. Ich kann jetzt nicht auf Details eingehen, weil es sehr sensibel ist, aber so viel will ich sagen. Ich habe mir, oh Gott, was habe ich denn jetzt? Was kann ich denn da jetzt machen? Und dann hat Jesus zu mir gesagt, weißt du, was du hast? Du hast mich. Wenn du nur mich bringst, langt das. Wenn du nur mich bringst, langt das. Wenn du nur mein Wort bringst, langt das. Wenn du nur mich bittest, will ich schon antworten. Und wir haben gebetet und dann bin ich nach Hause gegangen und haben mir gedacht, oh, das hast du toll gemacht. Oh, Clausen, das haben wir immer gewusst. Ja, du bist, hast du was gelernt? Ja, dann hat Jesus zu mir Jesus zu mir gesagt, im Grunde hast du gar nichts gemacht. Im Grunde habe ich alles gemacht. Ja. Jesus, ich will dir alle Ehre geben. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur dich gebracht. Nur Jesus. Und wenn du dich jetzt fragst, wie kriegst du diese Liebe? Wie kriegst du diese Liebe? Die kriegst du einfach, indem du Jesus bittest: Herr, gib mir diese Liebe. Herr, offenbare du mir diese Liebe. Es kann unter Umständen eine Zeit brauchen, bis das dich erreicht. Es kann sein, dass du, wenn du tatsächlich dieses Gebet ernstlich beten möchtest, dich mal einen Tag einsperren möchtest, weil da einige Tränen hochkommen, einige Verzweiflung, weil du dir plötzlich in deiner Leere und in deiner Bedürftigkeit selber begegnest. Es kann durchaus sein, dass du jemanden brauchst, einen Bruder oder eine Schwester, die dir hilft, die dich mit dir betet, die dich begleitet in diesem Prozess. Und es ist auch kein Prozess, der abgeschlossen ist, sondern es ist ein Prozess, den wir jeden Tag immer wieder, weil wir ja in unserem Herzen so betrügerisch sind und immer wieder das brauchen, dass wir sagen: Herr Jesus, gib mir diese Liebe. Reinige mich, Herr. Reinige mich in meinen Gedanken. Was habe ich denn schon wieder gedacht? Was habe ich denn schon wieder gefühlt? Was habe ich denn schon wieder getan? Im Denken, Fühlen und Tun an der Liebe ausrichten. Im Denken, Fühlen und Tun an der Liebe ausrichten. Als Individuum, als Hauskreis, als Lobpreisgruppe, als Männergruppe, als Gemeinde. Fühlen und Tun an der Liebe ausrichten, an Christus ausrichten. Darum geht es. Und um nichts anderes. Das ist einfach, aber das ist der Weg zur gesellschaftlichen Relevanz. Das ist der Weg zur Powerzelle. Das ist der Weg zu Licht. Zunächst in deiner Ehe, in deiner Familie. In deinem Umfeld. Hör einfach auf, deine Leere mit irgendetwas zu stillen, außer mit Jesus. Wann immer du durstig bist, geh nur zu Jesus und trinke. Wann immer du hungrig bist, geh zu Jesus und iss. Wann immer du Mangel hast, geh zu Jesus und lass dir diesen Mangel füllen. Wann immer du bedürftig bist, geh zu Jesus. Geh nicht zum Alkohol, geh nicht zu den fetten Speisen, geh nicht zu Menschen, geh zu Jesus. Wenn du wüsstest, wer vor mir steht, hättest du ihn gebeten und er hätte dir gegeben. Ich möchte noch ein Wort auf den Weg geben. Es ist im Brief an Philemon, diese kleine Postkarte, die Paulus an Philemon geschrieben hat für den Onesimus. Da geht es ungefähr um so eine Situation, wie du sie durchlebst. Jemand ist an dir schuldig geworden und Jesus tritt für diese Person ein. Und Jesus sagt zu dir jetzt, in diesem übertragenen Sinne: Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Vers 18. Hat keine Kapitel. Vers 18. Philemon, Vers 18. Wenn der dir Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig geblieben ist, du sollst auf deinen Kosten nicht sitzen bleiben. Auch darin sollst du keinen Mangel haben. Auch was diese Situation betrifft, will ich aufrichtig und ehrlich mit dir sein, sagt Jesus. Hier ist ein Lastschrift-Einzug, den habe ich selber unterschrieben, steht sogar in der Bibel so drin. Den habe ich selber unterschrieben. Ich, Paulus, habe es mit eigener Hand geschrieben. Ich will bezahlen. Ich, Jesus, habe es mit meinem eigenen Blut geschrieben. Ich habe bezahlt. Ich will bezahlen. Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir irgendetwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Das tun wir aber auch nicht. Dann bleiben wir auf unseren Schulden sitzen. Statt dass wir da ehrlich mit Jesus reden und sagen, Jesus, er hat mir aber dieses und jenes Unrecht getan, sagt Jesus, okay, wie hoch ist das Unrecht? Machst du eine Aufstellung von dem Unrecht. Und dann sagt Jesus, ich will es bezahlen, ich zahle es dir. Was er dir schuldet, wie viel schuldet er dir? Ja, Jesus, der schuldet mir so viel, das kannst du gar nicht bezahlen. Wollen wir gar nicht drüber reden, ist so viel, das kannst du ja nie im Leben bezahlen. Also denken wir oft. Ich schmunzel auch. Ich will es bezahlen. Rechne das mir an. Wenn er dir etwas schuldet, wenn er dir Unrecht getan hat, ich will es bezahlen. Ich möchte euch ermutigen, an diesem ersten Gottesdienst in diesem neuen Jahr, dieses Wort ganz tief mitzugehen, mitzunehmen und aufzuhören, Christ zu sein. Ich möchte euch auffordern, aufzuhören, Christen zu sein. Ich möchte euch einladen, Jesus-Nachfolger zu werden. Ja? Wenn du in diesem Gespräch, sagte dieser Mann zu mir, sagte ich bin Christ, sagt er, ich bin auch Christ. Sag ich, okay, vergessen Sie das. Ich bin kein Christ. Ich bin ein Jesus-Nachfolger. Jetzt kommen Sie. Sind Sie auch ein Jesus-Nachfolger? Wenn ich mit einem Muslimen spreche, sage ich nicht, ich bin ein Christ. Sondern ich sage, ich bin ein Jesus-Nachfolger. Weißt du, was dann meistens oder in allen Fällen passiert? Ja, erzähl mir von Jesus. Was hat er gesagt? Was bedeutet er dir? Was sagt Jesus? Und dann kannst du anfangen, von Jesus zu erzählen. Und dann kannst du beten, dass der Heilige Geist dazu kommt. Und dann kannst du beten, dass etwas passiert aus deinem Leben heraus, dass Liebe herausfließt zu Menschen, die Jesus liebt. Ob es nun Russen sind oder Ukrainer oder Polen oder Afrikaner oder Chinesen oder Filipinos oder wo auch immer sie herkommen und welcher Religion sie auch immer angehören. Für alle Menschen ist Jesus ans Kreuz gegangen und hat für sie bezahlt. Und wir sind seine Botschafter an Christi Stadt. Wir können nicht eklektisch sagen, den liebt Jesus und den liebt Jesus nicht. Wer bist du denn, dass du da richtest? Du weißt ja gar nicht, was in diesem Leben vor sich geht. Du weißt ja nicht, was der in der Nacht gebetet hat. Herr Jesus, wenn es dich gibt, schick mir einen Christen vorbei, der mir in der Wut, weil er mich hasst, das Kopftuch runterreißt. Ja? Haben doch alle einen Sprung in der Schüssel. Hat auch mit Christsein gar nichts zu tun. Herr Jesus, schick mir jemanden, der mir deine Liebe offenbart. Und dann kommst du und es ist Ramadan und du sagst, ich wünsche Ihnen einen gesegneten Ramadan. Glaubst du, da haut es dem Muslim doch die Sicherungen durch. Ja, was ist denn das jetzt? Wie kommt der dazu, mir einen gesegneten Ramadan zu wünschen? Das ist doch ein Christ. Nein, ich bin kein Christ, ich bin ein Nachfolger Jesu. Für manche von euch ist das jetzt starker Tobak, aber ich muss es so auf den Punkt bringen, weil wir kommen sonst aus dieser muffigen, frommen, religiösen Ecke nicht raus. Schon gar nicht, und jetzt gucken wir gar nicht auf die Kopftücher, sondern gucken wir auf unsere Familie, auf unsere Frau, auf unsere Kinder. Ja, wie ist es denn da? Und ich möchte euch noch eins sagen. Jesus lässt sich nicht 10-mal bitten. Wenn du ihn wirklich bittest im Glauben und sagst, Herr Jesus, schenk mir diese Liebe, Herr Jesus, ich brauche diese Liebe. Ich brauche diese Liebe, Herr, schenke mir diese Liebe. Dann passiert das so wie in der Fisherman's Friend Werbung, ja, machst. Husch! Husch! Ja. Dann kommt diese Liebe auf dich. Und dann passiert natürlich einiges in dir. Du musst das wirklich wollen. Ja. Bedeutet ja, dass du dich füllen lässt, dass du alle anderen Dinge wegtust, dass du Jesu Liebe annimmst. Dann hast du. Wir wollen jetzt Abendmahl miteinander feiern. Das ist die Situation, in der Jesus dieses Wort zu den Jüngern gesagt hat. Das ist ein Abschiedsreden von Jesus. Da hat Jesus das gesagt. Ich sage euch mal was Neues. Im Jahr 2004, am 4. Januar, sage ich euch mal was Neues. Habt Liebe untereinander. So wie ich euch geliebt habe, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, Mit Haut und Haaren. Mit allem, was ich bin. Rückhaltslos. Rückhaltslos, ohne Bedingungen. Jesus hat nicht gesagt, so, jetzt sterbe ich mal und dann mal sehen, was du dann tust. Jesus hat rückhaltslos, ohne Bedingungen, völlig überzeugend uns geliebt. Und zu dieser Liebe lädt er dich jetzt ein, dieser Liebe dich neu anzuvertrauen. Ich möchte dich ermutigen, am 4. Januar heute 2004, dich dieser Liebe neu zu übereignen und sagen, Herr Jesus, tut mir leid, dass ich meinen Mangel immer wieder woanders fülle. Herr Jesus, füll mich an mit deiner Liebe. Füll mich an mit deiner Liebe, denn daran werden die Menschen erkennen, dass ich dein Jünger bin, dass wir Liebe haben untereinander.